Der 16er, der Fußball-Talk mit Michael Baum und Ewald Lienen.
So, jetzt pass mal auf, Ewald, wir müssen uns ein bisschen beeilen, ne? Es ist jetzt 11.53 Uhr, ne? Die deutsche Podcast-Sicherung hat schon angerufen, wir müssen jetzt sehr schnell loslegen. Wir müssen vor 12 den Podcast beginnen.
Warum?
Ja, nach 12 darf man nicht mehr aufnehmen, ist Mittagspause.
Ja, das wäre ja ein Skandal.
Na? Also nach 12.
Braucht man dann von der Behörde eine Genehmigung?
Genau, nach 12 muss man bis 15 Uhr Pause machen.
Ja, dann ruf doch an, dass sie uns eine Genehmigung geben. Hör mal, dass du derartig, wie soll ich das sagen, sarkastisch bist und den armen Bayern jetzt hier auf so eine billige Art und Weise dich über die lustig machst, die ganze Nacht im Flugzeug sitzen.
Komm, warte, wir hören uns doch mal Uli Hoeneß an.
Ich muss ehrlich sagen, ich finde das einen Skandal ohne Ende, dass man wegen ein paar Minuten bei so einer wichtigen Geschichte
wichtig
die Mannschaft nicht losfliegen lässt. Dann muss die noch am nächsten Tag, weil die Fristen abgelaufen sind für die Crew, über München zurückfliegen. Ich finde das eine Unverschämtheit von den Verantwortlichen, wegen ein paar Minuten dieses Flugzeug nicht starten zu lassen. Das ist unverständlich.
Also es ist absolut unverständlich. Schildbürgersteig. Skandal.
Ich bin absolut auf der Seite von Uli.
Oh, Achtung, Achtung. Deutschland, hör zu. Ewald Lienen sympathisiert mit den Bayern. Oh, das hauen wir raus. Das wird eine riesen Pressemitteilung.
Aber bist du jetzt komplett neben der Kappe? Also ich meine, wenn es etwas zu kritisieren gibt, dann bin ich sofort da. Und dann bin ich gerne dabei. Aber jetzt kann man sagen, man muss jetzt nicht unbedingt die Vereinten Nationen anrufen und die Menschenrechtskommission bemühen, das ist klar. Aber für mich ist das, ich weiß nicht, ob es das, ich denke immer, in anderen Ländern gibt es so etwas nicht. Ne? Das ist unser Aushängeschild international als Fußballmannschaft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwo in Real Madrid oder Barcelona wegen 2 Minuten eine ganze Nacht
die im Flugzeug. Die hätten nicht mal nachgefragt. Die wären einfach losgeflogen.
Ich glaube, das Militär wäre aufmarschiert, wenn das in einem anderen Land passiert wäre. Bei uns lacht sich noch alles tot. Ich glaube, es gibt wirklich wichtigere Dinge, über die man gute Entscheidungen treffen sollte. Das ist wieder so ein typisch deutsches Ding. Nein, das Nachtflugverbot 2 Minuten. Ich weiß nicht, warum die das soll um 3 Minuten nach 12 eingegangen sein, obwohl sie da rechtzeitig offensichtlich gesessen haben. Ich habe keine Ahnung. Aber wegen so einer Lappalie, die Leute da die ganze halbe Nacht sitzen zu lassen, das klingt für mich so nach billiger Retourkutsche. Die gewinnen immer alles. So, jetzt zieh ich mal über die her. Und du fällst jetzt auch noch drauf rein und willst dich dann noch drauf stürzen.
Nein, ich kann doch die Argumente durchaus nachvollziehen, aber es ist halt auch wieder typisch, was die Bayern für eine Riesennummer daraus machen. Also bitte.
Ja, keine Ahnung. Ich habe das jetzt nicht verfolgt. Ich habe andere Probleme, als jetzt zu gucken, was ist jetzt ganz genau an Reaktionen passiert. Aber ich halte das auch für
lächerlich. Also wir reden doch jetzt hier nicht vom Champions-League-Finale. Jetzt lass uns doch mal alle ein bisschen durchatmen.
Es geht doch auch nicht darum, was man anschließend macht. Wenn eine ganze Truppe, die haben das Spiel extra noch eine halbe Stunde vorverlegt, auf 20 Uhr, haben sich wirklich bemüht, rechtzeitig da zu sein. Ich habe keine Ahnung, ob sie das nicht vorher schon abgeklärt haben. Normal würde ich sagen, pass mal auf Leute, wenn wir 1-2 Minuten zu spät kommen, da würde ich mich ja absichern vorher. Keine Ahnung, ob das passiert ist.
Ich glaube, die hatten das gar nicht auf dem Schirm, dass das so eng werden kann. Wahrscheinlich war die Planung irgendwie, keine Ahnung, 23:45 geht's los und haben das vielleicht irgendwo im Hinterkopf, dass ab 0 Uhr das eng werden könnte. Aber ich glaube, da hat sich keiner wirklich mit beschäftigt. Und dann saß halt irgendein wichtiger Mann bei der deutschen Flugsicherung und hat gesagt, nö. Und die entscheidenden Momente wären natürlich dann die danach. Also so sagen wir mal die erste halbe Stunde. Vielleicht gibt es da ja auch wieder irgendwie so ein Inside-Video, das irgendjemand irgendwann da mal veröffentlicht. Weil ich glaube, da ist es dann wirklich interessant geworden im Flugzeug. Und das kann ich auch völlig nachvollziehen, ja. Muss sich ja nur jeder reinversetzen, was das für eine Scheiße ist, auf Deutsch gesagt. Wenn du im Grunde weißt, jetzt hängen wir hier fest. Was machen wir jetzt?
Ich kann nach wie vor nicht glauben, dass die da bis morgens, weiß gar nicht, wie lange, das kann ich nicht glauben, dass die bis morgens da im Flieger sitzen
müssen. Na klar, was sollen wir sonst machen?
Jetzt, Auch wenn mir jetzt jeder erzählt, ja, die halt sitzen ja in schönen First-Class-Sitzen. Keine Ahnung. Also, tut mir leid. Ich habe dafür kein Verständnis für so einen Scheiß. So, nächstes Thema.
Was war's das jetzt schon? Ich dachte, wir suhlen uns da noch ein bisschen drin.
Nein, auf gar keinen Fall. Es gibt Wichtigeres.
Weil das ja so wichtig ist, ne? Wie viel hast du denn davon gesehen? Ist ja so wovon? Wichtig.
Wovon?
Ja, von dem Spiel der Bayern.
Gar nichts. Ich ja, hab dir das so, gerade also. Schon gesagt. Darum geht es nicht. Ich meine, die Club-WM braucht für mich kein Mensch.
Gab es die eigentlich überhaupt im Fernsehen? Das frage ich mich, ehrlich gesagt.
Wie bitte?
Ich weiß nicht mal, ob es das im Fernsehen oder in einem Streaming-Dienst irgendwo gab. Ich tippe mal, dass die Kollegen von DAZN da schon Rechte dran hatten. Die Bild-Zeitung hat ja versucht, dieses Ding sehr, sehr, sehr groß zu machen, weil sie nämlich irgendwie die Rechte dafür sich gesichert haben und ja schon ja, relativ verzweifelt versuchen, auch im Bewegtbildbereich groß zu werden.
Ich musste mich, ist mir auch egal, ob das jetzt im Fernsehen gekommen wäre. Du weißt, wie viele Spiele wir an jedem Wochenende gucken und auch gerne gucken, aber irgendwann ist die...
Ich meine, kannst du doch wirklich jetzt auch mal gucken, ob jetzt bei El Ali Kairo vielleicht einer für den FC St. Pauli dabei ist. Vielleicht hättest du Ayman Ashraf da deinen sportlich Verantwortlichen mal empfehlen können. Oder auch Ali Malul.
Erstens heißt es Al-Ali Kairo. Ja. Du musst das schon genau sagen. Zweitens.
El-Ali steht hier bei
Transfer. El-Ali?
Ja. Ich habe aber auch Al-Ali irgendwie gehört. Egal, wir wissen ja, worum es geht.
Ich kenne das. Und ich war schon mal in Kairo und habe mit den Verantwortlichen damals gesprochen. Da ging es um einen Spieler für den MSV Duisburg. Und das ist grandios in die Hose.
Wolltest du dir einen Weltstar kaufen, ne?
Ja, Emmanuel Amunike.
Ach Quatsch, ehrlich?
Ja klar, ich habe da gesessen bei denen, im Büro. Und ich hatte jemanden dabei, der zum Glück Arabisch sprach. Mein Freund Luca Musa Babi, mit dem ich Trainerschein gemacht habe. Und die haben im Hintergrund haben die irgendeinen Blödsinn erzählt. Und ich wusste immer alles, was sie da erzählten. Wir haben dann trotzdem einen Vertrag gemacht. Der Vertrag ist dann... wir haben dann auch noch einen Vertrag mit dem Spieler gemacht im Trainingslager der nigerianischen Nationalmannschaft in Holland. Das war vor der WM USA 1994. Und als der dann bei der WM so super performt hat, die haben ja da, das war ja eine Weltklasse-Mannschaft.
Ja, ich erinnere mich doch an den Namen.
Finidi George und wie sie alle hießen, die da alle gespielt haben. Dann kriegte der plötzlich ein Angebot von Sporting Lissabon. Und hat mir am Telefon gesagt, ich kann nicht nach Duisburg kommen.
1994.
Das hat
94 bis 96 Sporting Lissabon.
Genau, das hat mein Ding komplett kaputt gemacht, meine Verpflichtungspolitik. Die FIFA hat dann entschieden, wir hatten einen gültigen Vertrag mit dem Club Al-Ali über eine Ablösesumme. Und auch eine klare Vereinbarung mit dem Spieler. Und der Spieler wollte nicht zu uns kommen. Dann hat die FIFA gesagt, ja, ihr müsst euch einigen mit Sporting Lissabon. Die haben uns dann, keine Ahnung, ich glaube, dass wir für $800,000...
Übrigens den war es Zamalek Kairo.
Stimmt, es war nicht Al-Ali. Ich war auf jeden Fall in Zamalek war das, genau.
Zamalek, okay. Erzähl weiter. So,
naja, auf jeden Fall, ich glaube, wir haben $800,000... Vertrag gehabt mit denen und mussten den dann für 2 Millionen an Sporting Lissabon verkaufen. Die Alternative wäre gewesen, dass der Junge ein Jahr oder zwei gesperrt worden wäre. Also meine Motivation, mir jetzt nochmal was von Kairo.
Das ist so geil. Egal was man anspricht, es kommt immer irgendeine schräge Geschichte um die Ecke.
Ja, aber dass du mich jetzt auf so ein Thema, also erstens,
ja.
Ich habe schon mal gesagt,
ja.
Dieses Thema mit Bayern München hat nichts damit zu tun, wo die hinfliegen. Das hätte ich auch gesagt, wenn die nach Hause fliegen wollten. Also wegen 3 Minuten eine ganze Mannschaft in einem Flugzeug sitzen zu lassen und dann da übernachten zu lassen im Flieger, wenn es wirklich so war, was ich bis heute nicht glauben kann, ist für mich einfach lächerlich. Und wenn sie nur noch hinter Tupfingen fliegen zum Volksfest oder nach Passau, um bei der CSU-Klausurtagung irgendwie teilzunehmen. So, A. B, die Club-WM interessiert mich nicht. C, selbst wenn es möglich gewesen wäre, im Fernsehen was zu gucken, was ich gar nicht weiß, musste ich mich nach dem intensiven Fußballwochenende gestern Abend entscheiden für meine Ehe mit Rosa oder für weiteren Fußball. Und insofern habe ich mich dafür entschieden, mit meiner Frau Rummy Cup zu spielen, was auch wieder grandios in die Hose gegangen ist, weil ich verloren habe zweimal. Aber ist egal.
Nein, du musst das andersrum sehen. Es ist gut gegangen, weil du zweimal verloren hast. Das ist doch völlig klar, oder?
Ja, ich weiß ja nicht, in was für einer Beziehung du lebst, dass du deine Frau beim Rummy Cup gewinnen lassen musst, um eine vernünftige Atmosphäre herzustellen. Ist egal. So, was ist jetzt?
Was ist jetzt hier Thema?
Also das
kannst
das
du vielleicht Thema mal überhaupt jetzt unsere Hörer begrüßen zu dieser wunderschönen Ausgabe. Ich meine, ich muss immer alles machen. Du kommst nicht mal auf die Idee, mal zu sagen, hallo Freunde, schön, dass ihr da seid. Ausgabe 76.
Also wir gehen nochmal Reset. Wir gehen nochmal auf den Anfangspunkt zurück. Welche Ausgabe ist das jetzt hier?
76.
Zur 76. Ausgabe begrüße ich alle, die uns jetzt zuhören und die Motivation hatten, unseren Podcast einzuschalten. Ich freue mich sehr über jeden Einzelnen, der uns zuhört und wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bei uns scheint die Sonne hier am Dienstagmittag. Es ist arschkalt. Hier liegt Schnee in Mönchengladbach. In Hamburg, habe ich gehört, ist überhaupt kein Schnee.
Das stimmt nicht. Heute Nacht hat es ja auch mindestens 1,2 Zentimeter Neuschnee gegeben. Ich sehe einen Mann mit einer gelben Warnweste, der gerade hier Split verteilt auf den.
Ja gut, aber dann ist es jetzt, das ist jetzt neu, weil die ganze Woche, wir haben ja jetzt schon das ganze Wochenende Blizzard und Frost und über Freitagabend ging das los, als Gladbach gegen den FC Köln spielte, da ist das Unwetter über alle hereingebrochen.
Ja, dann haben wir Freitag gespielt. Samstagabend gespielt. Freitag haben die Bayern gespielt.
Stimmt, dann war es Samstag, genau, Samstagabend. Was haben wir denn heute? Dienstag, Samstag,
heute ist Sonntag. Dienstag. Jetzt holt er einen genau. Laubbläser raus. Das sind die allerbesten, die mit dem Laubbläser den Schnee wegmachen. I love it.
So, komm. Also, wie gesagt, Bayern München ist abgehakt. Erstes Thema.
Bayern München ist überhaupt noch gar nicht abgehakt. Die haben in Berlin gespielt und über Berlin möchte ich schon noch mal ein, zwei Sätze verlieren. Unter anderem deshalb, weil ich über die Hertha mit einem Bundesliga-Trainer, den ich jetzt besser nicht nenne, länger gesprochen habe und der meinte, die haben es immer noch nicht kapiert, in welcher Situation sie sich eigentlich befinden. Der Einzige, der es kapiert hat, war Bruno Labbadia und der ist jetzt nicht mehr da.
Okay, in welcher Situation befinden die sich?
Ja, die befinden sich in der Situation, dass sie, glauben, dass sie ja so eine Supertruppe da zusammen haben und in einer solchen komfortablen Qualitätssituation sind, dass der Abstieg, beziehungsweise sagen wir mal Platz 16, ja überhaupt gar kein Thema ist.
Okay.
Ja. Jetzt haben sie Khedira noch dazu geholt. Ne? Das muss ja alles von alleine gehen.
Aber kann das sein, dass das jetzt auch so ein bisschen Spekulation ist? Michael, woher willst du denn wissen, was sie jetzt wirklich denken? Jetzt gucke ich mir eben auf die Tabelle. Hertha BSC, 17 Punkte, okay. Das heißt, die sind 4 Punkte von einem direkten Abstiegsplatz weg, Mainz 05. Und punktgleich mit Bielefeld, wo Bielefeld jetzt noch ein Spiel weniger spielt gegen Bremen. Okay. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie glauben, dass das ein Selbstläufer ist. Aber sie haben jetzt noch, ich habe jetzt gelesen, dass sie noch einen serbischen Nationalspieler dazu geholt haben. Ich habe das jetzt nicht gesehen. Der ist auf den Platz gekommen und hat sofort alle wieder verzaubert. Mhm. Wahrscheinlich ist er an dem einen oder anderen Abwehrspieler mal mit gestrecktem Galopp vorbeigelaufen.
Radonjic. Ja. Hat sich selbst vorgestellt, unter anderem mit der Empfehlung, dass er ja mit 37 Stundenkilometer geblitzt worden ist, also auf dem Platz. Unheimlich schnell. Ja, 37 ist gemessen worden. 37. Das ist, glaube ich, schneller als alles, was ich jemals gehört habe. Also quasi der schnellste Spieler der Welt.
Willst du mich jetzt verkackeiern?
Nein, der hat das gesagt.
Bei Sky,
Der, nicht ja, bei Sky, der hat auf der Pressekonferenz gesagt, dass er in Frankreich mit 37 Kilometern gemessen wurde. Also der ist sehr schnell.
Wo hat er denn gespielt? Wo hat er denn da gespielt?
Marseille.
Hat dann jetzt mit 37. Okay. Ich meine, Marseille weiß
also,
ich
ganz ich genau,
dass das unter... Ja? Marseille steht unter dem Einfluss der Mafia, der Club auch.
Meinst du, und, da haben die 3-4 Kilometer draufgeschlagen immer bei den Messungen, oder?
Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Geschäftsmodell ist, zu schnell zu messen, um mehr Einnahmen zu haben und wieder zu teilen.
Also, aber wir werden ihm, glaube ich, nicht ganz gerecht. Also, es gab schon ein
also paar 37 nette Kilometer. Was denn?
Wir wären nämlich ganz gerecht, also es gab auch ein paar gute Ansätze zu sehen, muss man fairerweise sagen.
Nein, ich hab das gar nicht gesehen. Ich will nur sagen, dass da jetzt schon wieder gehypt wird, dass da der nächste große Spieler, das ist ja so ein wie soll ich es sagen, so ein Reflex, dass wir immer auf einzelne Spieler gucken. Das Entscheidende ist, ob man eine gute Mannschaft hat.
Das ist ja das Nächste, was ich mich frage. Also wie geht das denn eigentlich alles zusammen? Dann hast du jetzt noch Khedira geholt. Da würde ich jetzt mal sagen, der sollte wohl besser auch spielen. Dann hast du Toussaint, dann hast du Askasiba und dann hast du Darida. Die kannst du ja zu viert eigentlich schon mal gar nicht zusammenbringen. Das macht ja eigentlich keinen Sinn, ne?
Ja, also Toussaint, Askasiba, Darida. Warum muss ich jetzt Askasiba dauernd bringen? Warum
muss man nicht.
Aha, aber warum muss ich Toussaint dauernd bringen? Möchtest du, also wenn du jetzt Trainer einer Mannschaft wärst, du würdest 11 Spieler verpflichten und was ist denn, wenn einer mal keine Form hat? Was ist, wenn
ja, aber ich verstehe verletzt? Nicht, warum man im Grunde 4 Spieler jetzt hat, mehr oder minder für eine Position. Also klar kann man da auch 2 von
wie bringen. Für eine Position? Guendouzi ist auch noch da.
Ja, ne? Stimmt, der ist ja auch noch da, den habe ich ganz vergessen. Der muss ja eigentlich fast als erster von denen ran, sozusagen. Gut, man kann natürlich das alles auch ein bisschen variieren, ein bisschen weiter nach vorne, ein bisschen weiter nach hinten, alles klar. Aber trotzdem haben sie doch eher ein Überangebot in der Zentrale, oder sehe ich das falsch?
Ja, Gott, kann sein. Also, aber ich weiß jetzt nicht, warum du dich jetzt darüber aufregst. Also, Toussaint, Darida kann auch schon mal weiter vorne spielen, hinter einer Spitze, so wie das jetzt der Fall ist. Ja, Khedira und Toussaint, ob das passt, weiß ich nicht. Das sind ja eher Aufbauspieler und gut, Toussaint ist ein guter, auch ein guter Zweikämpfer. Aber gut, am Ende des Tages kommt es immer darauf an, mit welcher Philosophie will ich spielen und wie passt das als Mannschaft zusammen. Das kann ich ja nicht nur auf die einzelnen Leute jetzt reduzieren. Also, keine Ahnung. Also, das ist sicherlich eine große Herausforderung. Aber wir haben ja auch in unserem damaligen Gespräch mit Bruno Labbadia erfahren, dass sie ganz bewusst einen großen Umbruch herbeigeführt haben im Sommer und dass eigentlich jeder gewusst hat von den Verantwortlichen, dass das eben auch eine gewisse Zeit lang braucht, um so etwas zusammenzuführen.
Ja,
diese Zeit hat man Bruno jetzt wieder nicht gegeben und jetzt holt man Paul Dardai zurück, der natürlich, zumindest ist das nicht jemand, der jetzt wieder von außen dazukommt mit völlig neuen Ideen, sondern der den Laden kennt. Und hat jetzt noch mal ein paar Spieler dazu geholt. Keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist. Das ist immer dieser Reflex. Ich hole neue Spieler, ich hole neue Trainer. Am Ende führt das immer zu mangelnder Kontinuität. Denn ich nehme an, dass das, was Bruno jetzt so mühsam aufgebaut hat in dem halben Jahr, wo sie ja auch wirklich gute Spiele hatten, es ist ja nicht so, dass sie da rumgelaufen sind wie Falschgeld, sondern sie hatten auch eine Reihe von richtig guten Spielen, aber sie haben die Spiele halt nicht gewonnen oder zu wenig gewonnen. So, und das ist oft eine Frage der Zeit.
Aber es ist doch trotzdem so, das hört man doch auch immer noch, die Meinung ist doch, ja, also die haben so viel Qualität. Ich meine, das zieht sich ja auch durch die ganzen letzten Jahre, wo man das immer mal wieder gehört hat. Also dieser Kader, der hat so viel Qualität und jetzt haben sie den noch und ja, keine Ahnung.
Ja, das ist halt leider Gottes dieses, dieser Unsicherheitsfaktor, ob das Ganze auch als Mannschaft funktioniert. Ne? Also es ist zum Glück, und deswegen liebe ich diesen Sport so, geht es um eine Mannschaftsleistung und nicht darum, ob du jetzt den einzelnen Top-Spieler dabei hast.
Genau. Also ich meine, jetzt zu Khedira, jetzt haben wir irgendwie Februar und der soll das Ding jetzt sozusagen führen. Ist das die Idee oder?
Keine Ahnung. Das weiß ich jetzt nicht.
Ohne Praxis. Also einmal Coppa Italia im Juni. Das war seine Spielpraxis in diesem Jahr.
Naja gut, ohne Praxis sicherlich. Ja, das ist nicht einfach. Das ist auch nicht einfach für Pal, das Ganze dann zu managen. Aber wenn das ein vernünftiger Junge ist, und das glaube ich, dass der Sami Khedira das ist, dann kann er, ob er jetzt immer von Anfang an spielt oder nicht, auch seine Erfahrung und seine charakterlichen Qualitäten dort mit einbringen, das Ganze in die richtige Richtung zu bringen. Ich glaube nicht, dass man auf irgendjemanden verzichten muss. Aber alle müssen natürlich ihr in so einer Situation, bei so einem hohen Anspruchsdenken und bei einer gefährlichen Situation ganz unten rein zu rutschen, muss natürlich jeder seine persönlichen Befindlichkeiten und seine eigenen Belange hinten anstellen. Auch ein Sami Khedira, aber auch alle anderen müssen das machen. Und das ist schon eine große Herausforderung für den Trainer, das jetzt zu managen und das in die richtigen Bahnen zu lenken. Mhm. Wenn du die Einzelspieler siehst, ist völlig klar, Luke Bacchio, Matthäus Kunja, Piatek, Piontek, wie sie alle heißen, Darida, das sind alles, und jetzt kommt noch Radonjic dazu, das sind alles hochinteressante Leute. Lecky ist super schnell, der hat jetzt die ganze Zeit kaum eine Rolle gespielt, also sie haben eine Unmenge von interessanten Spielern, aber es wird ja Gründe geben und dazu muss man das gut analysieren, muss man sich das anschauen und muss man in die Mannschaft hineingehen, viele Gespräche führen, was ist denn da eigentlich los? Irgendwas hält sie davon ab.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich denke, dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter auf den Auftritt in Stuttgart, den man nämlich zufällig in der Konferenz und Stuttgart, können wir eigentlich gleich reingehen in die Thematik. Entscheidungen, die uns aufgefallen sind dieser Woche. Auf jeden Fall Stuttgart 25 Punkte, ja auch alles andere als safe. Haben eine super Saison gespielt als Aufsteiger, aber ich glaube, auch da heißt es so ein bisschen Vorsicht, oder?
Ja, ich meine, es ist ja klar, dass vielleicht erinnerst du dich, ganz am ersten Spieltag war ich so ein bisschen sehr kritisch. Mhm. Weil Defensive. Ja, weil der Materazzo da im 3-5-2-System gespielt hat mit Außenstürmern im Grunde genommen. Aber bisher ist es irgendwie nicht nur gut gegangen, sondern das war beeindruckend, was sie da gemacht haben.
Wamangituka.
Nochmal?
Wamangituka. Sag einfach Silas, ist einfacher.
Genau, also Silas hat sich, das ist so ein bisschen wie Ehi Sibue, da musst du auch aufpassen. Der spielt ja,
glaube ich, keine Rolle mehr.
Da musst du auch aufpassen, dass man sich nicht die Zunge bricht. Dass der Silas quasi auch Defensivaufgaben erledigen musste und die ganze Seite rauf und runter marschiert, da habe ich irgendwie so ein bisschen Mühe mit gehabt. Aber sie haben es überragend gemacht und haben eine top junge Truppe da zusammengestellt in Stuttgart, was irgendwie aber auch dazu geführt hat, dass sie auswärts, sie waren bis vor kurzem, weiß ich jetzt gar nicht, ob sie jetzt immer noch so ist, die beste Auswärtsmannschaft.
Ja, das ist nicht mehr ganz, glaube ich, aber das lässt sich immer noch sehr gut an mit, was haben wir? Ja, 5 Auswärtssiege, also 17 Punkte, damit sind sie Dritter. Frankfurt, Bayern haben ein bisschen mehr. Egal, also Top-Auswärtsbilanz ohne Wenn und Aber. Und dann lass uns jetzt mal in den ganz konkreten Fall reingehen. Unser Lieblingsthema VAR. Die Stuttgarter, mach ruhig zu Ende und hakt dann ein, bitte, mit dieser Entscheidung. Die Stuttgarter haben in dieser Saison, muss man ganz ehrlich sagen, nicht gerade besonders viel Glück mit Entscheidungen.
Also wenn ich das, warum sehe ich jetzt hier, ich sehe das jetzt auch wohl, aber ich meine, es wäre vor kurzem, war das nicht so, dass sie vor kurzem ganz oben waren in der Auswärtstabelle?
Ja, aber ohne Bayern, weil Bayern sind nicht in der Tabelle mehr drin, oder?
Doch, die sind jetzt mit 11 Spielen, aber 25 Punkte, aber Stuttgart hat jetzt, glaube ich, auch ein paar Mal verloren auswärts. Vorher waren sie, glaube ich, ganz oben oder zumindest in der Nähe, ist egal. Was wolltest du jetzt eigentlich von mir?
Ja, das, meine Güte, was ist denn los heute? Ich will jetzt mit dir über diese komischen, merkwürdigen, so, bemerkenswerten, unverständlichen, diskutablen, verrückten, bezeichne es wie du willst, Entscheidungen sprechen, die wir getroffen wurden.
Okay, da haben wir ja...
Ittrich, pass auf.
Ja. Bloß nicht wieder mit Patrick reden, der nagelt mich wieder an die Wand, weil ich wieder zu wenig Ahnung habe.
Ja, die Rechte, die Regelkunde muss man mit dir wirklich vor jeder Sendung nochmal betreiben. Das ist ja Wahnsinn.
Ich habe irgendwie die blöde Angewohnheit, mit einem gesunden Menschenverstand und einem ganz normalen Wahrnehmungsvermögen an die Sache heranzugehen. Und dann muss man sich wirklich manchmal fragen, ob sie den Leuten, die das Ganze da planen, ob sie denen...
ich weiß, was du sagen jetzt, willst.
Ich will jetzt nicht weiter, nicht noch mehr dazu sagen. G-Punkt. Ja, also, was ist uns aufgefallen? Wir haben... fangen wir mal mit dem Schlimmsten von allen an. Und zwar in der zweiten Bundesliga.
Ach so, ja.
Greuther Fürth spielt gegen Würzburger Kickers. Ah. Jetzt weiß ich nicht, wie es...
Spielstand 2:1 zu dem Zeitpunkt.
Genau, zu dem Zeitpunkt stand es 2:1. Und genau, das war dann das... Das war das 3:1. Leveling, ein Außenstürmer von Greuther Fürth, läuft auf den Würzburger Torwart Bohnmann zu, legt sich den Ball nach links.
Richtung Eckfahne.
Schon außerhalb vom Fünfer. Der Torwart wirft sich ihm so ein bisschen vor die Füße, zieht die Arme weg und du hast mindestens drei verschiedene Einstellungen, wo du siehst, dass ein kompletter Abstand ist zwischen dem Spieler und dem Torwart. Am Ende könnte man denken, dass so im Weglaufen so irgendein Körperteil vom Torwart vielleicht so ganz leicht noch das Bein strahlt von Levelings. Der läuft dann noch einen Meter weiter und schmeißt sich dann hin. Für mich eine gigantische Schwalbe. Und sofern es überhaupt zu einer Berührung gekommen sein sollte, was ich eigentlich in Abrede stelle, aber selbst wenn es eine leichte Berührung war, ist es kein Foul und ist es vor allen Dingen keine Berührung, wie wir schon oft gesagt haben, die zum Fallen des Spielers führen müsste. Da dann Elfmeter zu geben, sodass...
Das kann passieren, dass er den Elfmeter gibt, das kann passieren, weil er ja die Wahrnehmung hat.
Genau.
Ja, er ist hinter den beiden, er ist in Bewegung, er hat einen Puls von 150, kann ich alles nachvollziehen.
Das meinte ich
passiert
auch nicht.
Aber jetzt kommt das Entscheidende.
Genau so. Dann hast du mich falsch, also dann habe ich das falsch ausgedrückt. Elfmeter zu geben, das kann passieren, ganz klar. Aber dass das nicht zurückgenommen wird, das ist desaströs. Und sowas kann nicht sein. Es tut mir leid. Also wir haben es ja schon oft genug gesagt, dass wir mikroskopisch oft auf der Suche nach Berührungen sind. Und
genau das ist ja der Punkt. Also Der Jöllenbeck, das ist ein sehr netter Mann erstmal in erster Linie. Das ist eigentlich auch ein guter Schiedsrichter und das soll eigentlich auch ein guter Videoassistent sein. Aber ich weiß nicht, was mit dem mittlerweile los ist. Die sind, glaube ich, alle so nervös, irgendeinen Fehler zu machen, dass solche Fehler passieren. Also er hat sich nicht getraut, nach diesen drei Zeitlupen, die er hatte, quasi auszuschließen, dass es eine Schwalbe war, wenn ich das richtig verstehe. Beziehungsweise auszuschließen, dass gar kein Kontakt vorlag. Um dann zu sagen, ich kann ja nicht eingreifen, weil ich kann ja nicht ausschließen, dass da irgendwo irgendetwas war. Aber das kann man nicht mehr verstehen.
Ja, also ich meine, ich habe keine Ahnung, ich habe eigentlich großes Vertrauen darin, wie die Schiedsrichter untereinander ausgebildet werden, Nachbetrachtungen machen, sich vorbereiten, diskutieren. Wir haben ja oft genug darüber gesprochen mit vielen Schiedsrichtern, mit Patrick, mit anderen, dass da wirklich minutiös gearbeitet wird. Umso unverständlicher ist für mich, dass man immer noch mit diesem Thema beschäftigt ist. Liegt eine Berührung vor oder liegt keine vor? Ich kann es nicht mehr hören, auch von euch Sportreportern nicht. Wenn man dann die Zeitlupen sieht und dann alle... Ah, da war eine Berührung. Ne? Ich kann es nicht mehr hören. Es ist einfach lächerlich.
Nein, und natürlich, vor allen Dingen, und da muss man, ich glaube, da muss man in erster Linie ansetzen. Wenn wir mit diesem ganzen VAR-Kram weitermachen, ja, dann muss halt wirklich jetzt klar definiert werden, in einem solchen Fall, ja,
ja,
da muss man halt irgendeine Formulierung finden, muss sich der Hauptschiedsrichter das angucken? Genau das, was genau. was Baumgart auch gesagt hat. Er muss sich es angucken und muss es dann entscheiden. Und wenn er bei der Entscheidung bleibt, nachdem er die Zeitlupe gesehen hat, dann ist es ja okay. Da muss man ja grundsätzlich fragen, ist er noch der richtige Mann, im Profifußball zu pfeifen vielleicht? Aber dann hat man ja noch Verständnis dafür. Aber dass so eine Entscheidung stehen bleibt, das begreift einfach niemand. Und da müssen sie ran.
Ja, da müssen sie absolut ran, da müssen sie nachbessern. Also der Schiedsrichter hat sich das nicht angeguckt.
Nein, weil
der VAR hat auch.
Natürlich hat der VAR hat ihm kein Signal gegeben. Der VAR hat wahrscheinlich gedacht, oh Scheiße, ich gucke mir das jetzt aus der Position. Ah, vielleicht hat er den da hinten an der Hacke mit der linken Hand berührt. So, und dann läuft der einen Schritt und dann, oh, dann fällt er vielleicht hin. Und
oder,
anstatt
oder
zu sagen, ey, das ist eine klare Schwalbe, der läuft noch zwei Schritte und dann im dritten Schritt knickt er ein. Guck dir das an. Für mich ist das lächerlich.
Ich habe es mir angeguckt. Ich hätte mich fast verschluckt heute Morgen. Ich hatte das vorher nicht gesehen. Aber kann es nicht sein, dass die Internetverbindung nach Köln ausgefallen war in dem Moment?
Ja, ich glaube, auf die Ausrede hätten sie sich gerne bezogen. Dazu gab es nichts zu hören und zu lesen.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der VAR Bilder gehabt hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dass der das gesehen hat und durchgewunken hat und nicht Alarm gerufen, das kann ich mir nicht vorstellen. Bist du dir sicher? Ich bin mir ziemlich sicher. Schau doch mal, wo wir sind mit der Digitalisierung in Deutschland und unsere WLAN-Systeme.
Ja, stimmt.
Rumänien.
Jetzt, wo du sagst, die hatten nur E-Netz da.
Genau, die sind in Rumänien besser.
Ja, die hatten, ein Fürth nur E-Netz und deswegen.
Weiß ich? Das ist ja nicht weit weg vom Bayerischen Wald und Fichtelgebirge und was weiß ich, ob da.
Genau, so war's.
Ne?
Ja. Führt uns Baumgart, führt uns zur nächsten Geschichte, Dortmund. Baumi ist völlig ausgerastet hinterher. Ja. Ich konnte es nachvollziehen.
Ja, allerdings.
Aber mittlerweile, also ich bin immer noch der Überzeugung, wenn das nicht ein Riesenfake war, der dann im Nachgang übermittelt wurde, ich glaube das einfach mal so, muss ich sagen, Riesenrespekt vor Tobias Stieler. Riesenrespekt.
Erklär es nochmal den Leuten, weil es jetzt nicht mehr jeder auf dem Schirm hat.
Also es ging um das zurück- bzw. nicht zurückgenommene Tor von Haaland zum 3-1 in der Verlängerung zwischen Borussia Dortmund und dem SC Paderborn, richtig?
Richtig. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aus der eigenen Hälfte.
Genau, Pass in die Spitze.
Spielt jemand einen Steilpass diagonal auf Haaland, der klar im Abseits steht, 2 Meter mindestens.
Ja.
Ein Paderborner Abwehrspieler versucht diesen Pass Interception wegzuschlagen.
Ja.
Trifft ihn offensichtlich, also trifft den Ball nicht, aber keiner weiß genau, ob er ihn vielleicht leicht berührt hat.
Genau.
Davon ist der Schiedsrichter Tobias Stieler ausgegangen.
Nee, er ist nicht davon ausgegangen. Seine Wahrnehmung, und die war akustischer Art. Also er hat es definitiv gehört. Er stand daneben und hat es gehört. So, wenn man die Zeitlupen sich angeguckt hat, konnte man eigentlich nur zur Erkenntnis kommen, er hat sich verhört, weil es sah so klar aus, dass da keine Berührung vorlag, weil der Ball sich im Flug einfach auch überhaupt nicht veränderte.
Also halten wir jetzt nochmal fest, selbst auf die Gefahr hin, von Patrick Ittrich jetzt wieder als ahnungslos bezeichnet zu werden, halte ich nochmal ganz kurz fest. Jemand spielt einen Steilpass auf den eigenen Mittelstürmer, der klar im Abseits steht.
Ja.
So, wenn jetzt wenn ich bei diesem Steilpass einen Abwehrspieler anschieße, der im Weg steht, und der Ball wird berührt, ist das dann eine neue Spielsituation und er ist nicht abseits? Oder zweitens, der Abwehrspieler versucht, ihn wegzuschießen, trifft ihn aber trifft ihn nicht, berührt ihn aber leicht, auch wieder eine neue Spielsituation. Das heißt, wir lassen es durchlaufen. Ich höre immer wieder, man darf sich aus einer Abseitsposition keinen unfairen Vorteil verschaffen. Dadurch lebt das auf. Der steht ganz klar im Abseits. Also jetzt vom gesunden Menschenverstand her, selbst wenn der den jetzt leicht berührt,
ja,
es ist doch der, es ist ein ganz klarer Regelverstoß vom Holland, sich im Abseits anzubieten, und in dem Moment, wo der Pass gespielt wird, steht er ja schon im Abseits. Oder ja, sehe ich das falsch?
Für mich nicht.
In dem Moment, wo der da hinten schießt,
ja,
steht er ganz klein im Abseits.
Ja.
So,
ja,
das so ist doch der Regelverstoß.
Ja, so würde man das mit menschlichem Verstand verstehen.
So, jetzt kommt das Schiedsrichterwesen, das internationale Schiedsrichterwesen, genau, ins Spiel.
Das internationale, unsere Freunde vom IFAB. Genau. Und unsere armen Säcke, die an der Pfeife, müssen, genau, das ja nur umsetzen.
Unsere Freunde vom IFAB, die offensichtlich nicht mit einem gesunden Menschenverstand herangehen, sondern aus irgendwelchen Gründen in diese Position gekommen sind und das versuchen, jetzt in irgendwelche geheimnisvollen Regeln zu kleiden. Also für mich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, entweder trifft er den Ball und schießt ihn weg, dann hat er Glück gehabt. Wenn er ihn nicht trifft und berührt ihn leicht, dann steht der Osterhase immer noch im Abseits und kriegt einen ganz klaren Vorteil davon. So, erklär mir mal, wenn der den jetzt nur leicht berührt hätte, wenn er den angeschossen hätte, der steht immer noch 5 Meter im Abseits, der Steilpass berührt den die Hüfte von irgendeinem Spieler. Auch reguläres Tor, oder was?
Nein.
Ach, das was anderes?
Das ist was anderes.
Ach so, weil der dann keinen bewussten Abwehrschlag, genau, machen wollte.
Bewusstes Berühren des Balles. Bewusstes Versuchen zum Spielen des Balles. Und er hat ihn dabei auch noch berührt. Führt zu einer neuen Spielsituation.
Ah ja, es ist klar, es ist eine neue Spielsituation.
Ich kann es doch auch nicht ändern. Ich bin
also
doch voll
ich,
auf
ich,
deiner
ich jetzt folgenden Vorschlag machen. Ich werde jetzt folgenden Linie. Vorschlag machen. Ich, ja, werde folgenden Vorschlag machen. Diese virtuelle Linie, die könnte man doch auch dem Trainerteam der jeweiligen verteidigenden Mannschaft zuspielen. Wenn jetzt ein Pass in die Spitze gespielt wird auf jemanden, der ganz klar im Abseits steht, das muss in Sekundenschnelle, muss es im Ohr des Abwehrspielers piepen, pass auf, der steht im Abseits, du musst ihn nicht wegschießen, du musst nicht, nachher triffst du den Ball nicht richtig. Lass einfach durchlaufen und wir vertrauen dem VAR, dass es Abseits, dass es anschließend als Abseits wird. Also, es tut mir leid, du kannst mich für verrückt erklären. Es ist,
nein,
es ist einfach nicht, so nur geht, lächerlich.
Ja, es ist einfach das, nur. Vor allem, das war am Dienstag. Das war ja am Dienstag. Und am Mittwoch kommt diese Nummer in Regensburg.
Das ist noch besser. Also Moment, also ich muss das noch mal ganz kurz sagen. Für mich ist es einfach nur lächerlich. Es ist einfach lächerlich und widerspricht für mich. Sorry.
Ja, natürlich
ist das was völlig im gesunden, ja, Menschenverstand.
Nein, wenn das jetzt so wäre, der nimmt das Ding an, ja, dreht sich um, denkt, ich spiele lieber zum Torwart, dann steht der Holland da, ja, dann lass es doch bitte weiterlaufen, ist doch alles gut. Aber sowas, man versteht sie nicht.
Was genau so ist das. Für mich ist eine, also dass ich eine klare Abseitsposition durchwinke, weil irgendjemand vergeblich versucht, diesen Vorteil zu kappen, den der Holland sich da erschlichen hat.
Dafür wird er bestraft.
Davon wird er nur bestraft und der Holland wird belohnt. Also, sei mir nicht böse.
So, jetzt erklär mal bitte da den nächsten Tag in Regensburg.
Also, ich habe das heute Morgen erst verstanden. Ich habe das Spiel gesehen. Ich gucke, ich allerdings in der Konferenz. Pokalkonferenz, das heißt, da wurde das nicht so lange aufarbeitet. Ich sehe nur irgendwie Ecke abgewehrt, nochmal geschossen, nochmal abgewehrt und dann kriegt der Duda irgendwie auf links außen mit dem rechten Fuß 15 Meter vor der Grundlinie entfernt den Ball und flankt den rein. Der Schmitz mit der Nummer 2 vom FC Köln köpft ihn in die lange Ecke. Da habe ich noch gedacht, Moment mal, Zichos war der am zweiten Pfosten. Der war bei dem Kopfball, war der leicht im Abseits, behindert aber weder den Torhüter noch irgendjemand sonst. Der hatte so ein passives Abseits, hatte nichts mit der Sache zu tun. Der Ball fliegt hinten rein. So, wird nicht gegeben, das Tor. Das wäre das 3-1 für den FC Köln gewesen. Und ich denke mal,
das weiß war's ich nicht, dann normalerweise.
Das wäre es dann normal gewesen. So haben sie dann hinterher 2-2 gespielt und schalten im Elfmeterschießen aus. Auch eine große Einnahmequelle erstmal versiegt diesbezüglich. So, dann habe ich mir das heute Morgen in aller Ruhe angeguckt. Duda hat Eckball. von links außen, schießt den Ball hoch rein. Irgendwie. Ein Regensburger Abwehrspieler schießt den Ball und läuft von der Eckfahne weg, wie man das so macht. So, ein Regensburger Spieler schießt den Ball aus dem 16er raus zu einem Kölner Spieler, der den wieder Richtung Tor befördert. Nicht sehr zielgerichtet, aber Richtung Tor. In dem Moment, so, dann kommt der Ball zu einem zweiten Regensburger Spieler, der ihn rauskloppt. Und der kloppt den so diagonal auf links außen, genau. wo du da jetzt so langsam rausgetrabt kam und so ungefähr 10, 15 Meter von der Grundlinie entfernt den Ball bekommen. Flankt den rein, Kopfballtor. So, jetzt hast du mir vorhin erklärt, nachdem der Eckball abgewehrt wurde und der erste Kölner Spieler draußen im 16er den Ball bekommen hat und den Richtung Tor schießt,
ja.
In dem Moment,
ja.
Steht du da,
ja,
auf links aus an der Eckfahne im passiven Abseits. Ich habe das Ding fünfmal angehalten ich hatte jetzt keine virtuelle Linie. Ich hätte jetzt mal gedacht, es standen auch noch Spieler von
egal, wir gehen einfach mal davon aus, dass der im Abseits stand.
Gehen wir mal
davon aus,
dass der
im Abseits stand. Das ist die einzige Erklärung.
Der war 3-4 Meter schon von der Grundlinie weg bei diesem Schuss.
Ja, dann wirft sich einer rein
in den Schuss. Der wirft sich rein, der schießt den einfach raus. Der schießt den raus auf außen. So, und in dem Moment hat sich unser Freund Duda dadurch, dass er die Ecke geschossen hat, natürlich einen unfairen Vorteil erschlichen, indem er sich aus dem passiven Abseits auf links außen aus dem Deckungsschatten der Eckfahne Richtung Spielfeld bewegt hat und bekommt den unkontrollierten Abwehrschlag des zweiten Regensburger Spielers und flankt ihn rein. Für mich ein klassischer Fall von Abseits, wie man alleine das Ausführen des Eckballs ist ja schon das Erschleichen eines Vorteils. Er geht raus und weiß ganz genau, da draußen deckt mich keiner. Und wenn ich mich da draußen irgendwie aufhalte, werde ich gleich einen Ball bekommen, wenn die den falsch abwehren. Also ist ein klassischer Fall, ich erschleiche mir aus einer passiven Abseitsposition schon als er den Eckball geschossen hat, ist er ja schon im passiven Abseits. Da steht er, nee, aktiv. Eigentlich ist er, also das darf er ja, er darf es ja. Weil er steht eigentlich im Abseits. Aber er darf ja, ist ja aufgehoben. Nehme ich mal an. So. Es tut mir leid, Michael. Auch das kann mir kein Mensch mehr erklären, warum jemand, der an der Eckfahne steht, wo er in der Regel nicht so eng gedeckt wird, es sei denn, ich schicke da noch einen hin, der den Eckballschützen dann übernimmt. Versuch's mir zu erklären.
Nee, du hast es ja schon selbst erklärt. Es ist halt der Unterschied, dass dieser Abwehrspieler von Regensburg versucht hat, einen Torschuss abzuwehren. Das war jetzt also kein bewusstes Spielen des Balles oder kein versuchtes bewusstes Spielen des Balles, sondern eine Abwehraktion. Damit wird er dem Torhüter gleichgesetzt und damit gilt beim Abschluss von dem Kölner Spieler außerhalb, ja, ist Duda in einer Abseitsposition und er wird aus passivem Abseits, kommt er in eine aktive Abseitsposition. Ich kann es ja auch nicht ändern.
Weil der zweite Regensburger Abwehrspieler was nicht gemacht hat? Was hätte der machen müssen?
Es hätte ein kontrolliertes Spielen sein müssen.
Was ist denn ein kontrolliertes Spielen, wenn einer aufs Tor schießt und ich schieße den Ball weg? Was wäre jetzt kontrolliert gewesen? Wenn er den direkt ins gegnerische Tor geschossen hätte?
Nein, es wird einfach als eine Abwehraktion in dem Moment bezeichnet.
Ja, ich meine, wenn ich diese Unterscheidung mache, kontrollierter Abwehrschlag, unkontrollierter Abwehrschlag, schaust dir an, der Ball wird aufs Tor geschossen von dem Kölner Spieler.
Ja, klar.
So, und in dem Moment soll ja der Duda
zu blocken.
Na Moment, in dem Moment soll der Duda ja auf links außen abseits gewesen sein.
Genau.
Gehen wir mal davon aus, passiv.
Genau.
So, jetzt kommt ein Regensburger Spieler und schießt den Ball weg, damit er nicht ins eigene Tor geht.
Ja.
Wenn wir jetzt die Unterscheidung machen, kontrollierter oder unkontrollierter Abwehrschlag,
ja.
Was ist denn dann ein kontrollierter Abwehrschlag?
Es gibt keinen kontrollierten Abwehrschlag. Das
sondern?
Kontrolliert wäre wahrscheinlich, wenn der jetzt rollen würde, der Ball, und er würde versucht, einen Pass machen oder so.
Okay. Das heißt, wenn er ihn angenommen hätte.
Ja, dann wäre es eine neue Spielsituation.
Wenn er ihn angenommen hätte und hätte den in die gleiche Richtung geschossen,
wie er jetzt. Dann wäre es eine neue Spielsituation, dann hätte das Tor gezählt.
Mhm.
Ja, ist so.
Ja, ich meine, es gibt auch viele andere Dinge zwischen
Himmel und Erde. Ich sage doch nicht, dass das richtig ist.
Nein, es gibt auch viele andere Dinge zwischen Himmel und Erde. Zum Beispiel die erwarteten Tore oder die Menge von Spielern, die man überspielt hat.
Ja.
Oder welche statistische oder taktische Sau auch wieder nächste Woche durchs Dorf getrieben wird. Es ist lächerlich, es tut mir leid, es hat mit Fußball nichts zu tun. Dieser untaugliche Versuch, das Ganze wissenschaftlich bis ins kleinste Detail abzuklären oder die verwirren die Schiedsrichter mit
Was machen wir denn dann? Wir können jetzt nicht sagen, wer im Abseits steht, ist Abseits und das war's. Und
nein,
Handspiel ist Handspiel und dann gibt's Elfmeter.
Also ich habe keine Ahnung. Also ich sag mal, ich kann es verstehen.
Es wird eine Kommission nach der anderen gegründet. Haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Kommen wir heute vielleicht auch nicht mehr dazu. Was ich nicht verstehe, ja, da sitzen diese IFAB-Typen. Ich weiß ja auch gar nicht genau, so viel muss man auch sagen. Man müsste sich vielleicht im Detail noch mal damit beschäftigen. Aber man hat ja das Gefühl, da kommen diese Greise da in Großbritannien in erster Linie zusammen und denken sich irgendwas aus. Und dann schluckt die Fußballwelt das und setzt es um.
Einer dieser Greise ist, glaube ich, Marco van Basten, oder? Weil du sagst, da sitzen Greise. Ich meine, der wäre auch mal dabei gewesen.
Ja, aber der hatte doch auch irgendeine gute Idee. Mir fällt jetzt gerade nicht ein, was es war. Aber der hatte ausnahmsweise auch mal eine gute Idee, wie man was verändern könnte. Also geschenkt. Die entscheidende Frage ist doch, warum wird aus diesen Vorstößen, die da gemacht werden, bevor es dann zur Umsetzung geht, darum geht es doch eigentlich. Da müsste doch noch mal irgendwas zwischen IFAB und dem Weltfußball sein, wo noch mal ein paar Leute zusammenkommen, die vielleicht auch was mit dem Sport zu tun haben, so wie du, und sagen dann, ja, das können wir so machen. Hier würde ich noch mal auf FIDA-Vorlage gehen, weil wie soll das ganz genau funktionieren?
Ja, also ich will dich mal so sagen, wir streiten uns jetzt die ganze Zeit schon so ein paar Jahre, seit der VAR da ist, um alle möglichen Fälle, um alle möglichen Dinge, und ich glaube, dass das für die Schiedsrichter irgendwann mal auch nicht mehr machbar ist. Innerhalb von ein paar Sekunden sollen die dann entscheiden, Moment mal, kommt da noch eine Zusatzregel, tritt da eine Zusatzregel in Kraft, auf was muss ich jetzt hier noch
achten? Das ist doch klassisch, also ich meine, du hast es ja wunderbar humoristisch beschrieben, aber das, was da in Fürth passiert ist, was dem Jöllenbeck passiert ist, ist doch ein klassisches Beispiel dafür, dass die alle komplett irgendwie nervös, verrückt mittlerweile sind.
Ja, die drehen genauso.
Die wissen auch nicht mehr, was sie machen sollen.
Ja, lieber keinen Fehler machen, als überhaupt einzugreifen. Keine Ahnung. Der Lutz Wagner, DFB-Lehrwart, Schiedsrichter-Lehrwart, hat das ja auch gesagt. Der hat sich im Kicker geäußert zu diesen drei Fällen. Im dritten Fall können wir gleich nochmal ganz kurz Leverkusen, wir haben jetzt Leverkusen gegen Stuttgart. Das war ja eigentlich der Ausgangspunkt, als du anfängst mit dem Thema.
Genau.
Wir haben jetzt über Dortmund-Paderborn gesprochen, über Regensburg-Köln, das war im Pokal. Jetzt am Wochenende war Leverkusen-Stuttgart. Bevor Leverkusen das 3:1 erzielt, schießt Kalajdzic aufs Tor und der neue rechte Verteidiger von Leverkusen hat beide Hände hier vor dem Gesicht, kriegt den Ball gegen die Hand wo du normalerweise sagen würdest, ja, klassisches Handspiel, wenn er die Hände hochhebt über die Schulter, vielleicht ein bisschen Gesichtsschutz, was es ja nicht gibt, aber klassische, wie so eine Torwartparade, fängt den Ball ab, wird nicht eingegriffen, Leverkusen macht den Konter und schießt das 3:1.
So, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich die Argumentation mal kurz vortragen darf, ich habe es hier gerade auflegen. Der rechte Arm war vor dem Körper und nicht weit vom Körper, also nicht unnatürlich abgespreizt. Sag mal jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch absurd. Das ist doch einfach absurd. Das ist doch eine Torwartaktion.
Ja, es ist eine Torwartaktion, beide Hände. Du hast mich jetzt unterbrochen bei Lutz Wagner. Lutz Wagner hat zu diesen drei Fällen gesagt, er hat das versucht zu erklären, der hat gesagt, ja, hier, da, dort, da hat der Schiri gehört, dass er den Ball berührt hat. Das erklärt für mich immer noch nicht, warum man eine klassische Abseitsposition dann trotzdem durchwinkt, ob der den jetzt berührt oder nicht. Diese Geschichte mit Duda, das hat er auch irgendwie erklärt, klar, da gibt es irgendwelche Zusatzregeln, klar, kontrolliert er, nicht kontrolliert der Abwehrschlag, neue Spielsituation oder auch nicht. So, und jetzt kommt das Ding. Dann hat er auch erklärt, keine klassische, klare Fehlentscheidung, kein zwingender VAR-Eingriff. Aber er sagt dann auch am Ende, und jetzt wird's lustig, für mich jedoch nach Abwägung von Pro und Contra ein strafbares Handspiel. So, damit ist alles gesagt letzten Endes. Ne? Und er hat auch gesagt, dass viele Dinge nicht bedacht worden sind und die alle passieren können im Fußball und deswegen alle möglichen Zusatzregeln erlassen worden sind.
Warum? Wegen des VAR.
Ja.
So, du bist doch einer der Befürworter.
Dann greife ich nicht ein. Was ist hier, was ist da, was ist dort? Und er sagt, er ist sehr unglücklich damit und mit Recht. Es ist eben so. Die Schiris sind jetzt jedes Wochenende im Fokus. Das ist jetzt mal ein Wochenende gewesen, wo man sich wirklich fragen muss, was ist denn da jetzt passiert? Das kann ja alles nicht sein. Also das war jetzt zu viel des Guten, aber das passiert halt manchmal. Manchmal geht's gut, manchmal ist alles wunderbar, manchmal freuen wir uns. Jetzt waren 3, 4, 5 Entscheidungen dabei und da sind sie noch lange nicht alle, wo man sich wirklich fragen musste, was ist denn das für ein Quatsch? Wie kann das passieren?
Ewald, du bist immer noch einer derjenigen gewesen, die, oder es sind ja immer noch relativ viele, die pro VAR waren. Bist du immer noch der Meinung, dass das Sinn macht?
Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, dass die Vielzahl an Fehlentscheidungen, also die Anzahl an Fehlentscheidungen um ein Vielfaches größer wäre, hätten wir den VAR nicht. Wir diskutieren ja jetzt nur immer, das ist ja so eine selektive Wahrnehmung, wir diskutieren jetzt über 3, 4 Fälle. Ich habe jetzt 4 Fälle, 4 krasse Fehlentscheidungen aus meiner Sicht. Also, oder krasse Fälle. So, über die 50 richtigen Entscheidungen.
Naja, die 50 richtige würde ich dann gerne sehen, ehrlich gesagt. Also ja, da müsste sich dann
Michael, irgendjemand du weißt mal... aber du weißt doch ganz genau, dass an jedem Wochenende viele Dinge überprüft werden, Tore werden überprüft, rote Karten, keine Ahnung. Es wird, meistens liegen sie ja richtig. Und wenn du das jetzt vergleichen würdest, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir viel, viel mehr Diskussionen hätten über krasse Fehlentscheidungen, als wir sie jetzt haben, über die wenigen spektakulären Fälle, die in die Hose gegangen sind.
Ich weiß nicht. Also ich habe mittlerweile eher das Gefühl, dass das Gesamte in die total falsche Richtung gerutscht. Von der ganzen anderen Diskussion, was sonst noch ist mit Gehältern und mit Gehabe von Fußballern, davon mal abgesehen. Wenn das Spiel aber auch noch jedes Wochenende komplizierter und komplizierter und diskutabler wird, das haben wir ja nun früher auch alles gehabt. Wir hätten uns jetzt heute unterhalten über diese Schwalbe vom Leveling und hätten gesagt, sag mal, das kann doch nicht sein. Wie ist sowas möglich irgendwie? Wie kriegen wir das aus den Jungs nicht raus? Wie reden die denn mit denen eigentlich im Training? Wird sowas angesprochen? So, wir diskutieren jetzt darüber, warum ist es möglich, dass trotz mindestens dreier Zeitlupen dieser Videoassistent da nicht eingegriffen hat?
Schön wäre, wenn man anstatt immer nur den DFB-Kontrollausschuss bei irgendwelchen Äußerungen zu bemühen, wenn man dem Leveling mal einfach mal eine Geldstrafe verpasst wegen Schwalbe. Weil das ist eine krasse Schwalbe für mich. Da sagt keiner was.
Ja, ist ja, ja, aber ich habe so, mich ein bisschen gewundert. Ich will es jetzt gar nicht genau zuordnen, aber irgendeiner aus der Fürther Region von den Fürther Verantwortlichen hat das noch halbwegs verteidigt nach dem Munde, nach dem Motto, das ist ein guter Junge und da war schon bestimmt irgendwas. Also ich hoffe, dass das nur die Sprache nach außen ist und dass die Sprache nach innen eine ganz andere ist, so wie du sie es dir vermutlich vorstellst.
Ja, weil das ist all diese Dinge, viele Dinge, die passieren, gut, mit Handspiel jetzt nicht, aber so etwas.
Aber wie kommt das denn? Erklär mir das mal. Der ist 18 Jahre, das ist ein toller Spieler. Hat er sich das abgeguckt? Der dribbelt am Torwart vorbei, der kommt nicht an den Ball ran, der sieht, dass der Ball ins Aus geht, der macht noch zwei Schritte und dann schmeißt er sich hin. Wo kommt das her?
Ja, es wird ja noch, ja, weil es belohnt wird. Es wird ja noch belohnt. Dieses Thema, es gab eine Berührung, führt ja dazu, wenn jemand eine Berührung spürt, dass man sich fallen lässt, obwohl die Berührung an sich niemals dazu führen würde, dass man hinfällt. Wenn eine Berührung dazu führt, dass ich zu Fall komme, wunderbar, dann ist es auch ein Foul. Aber dass ich einen leichten Arm oder irgendwas spüre, leichter
Hand im Rücken. Der Witz ist doch, dass der noch drei Schritte macht. Der macht noch drei Schritte und sieht dann, ich komme nicht ran und dann geht er zu Boden. Wenn du auf den Mund guckst, dann siehst du auch schon so,
Michael, es wird belohnt und ich erwarte von allen Trainern und von allen Spielern, dass sie aufhören mit dieser Geschichte. In England wirst du an die Wand genagelt dafür. So, und da geht es, keine Ahnung, ob es jetzt vielleicht auch schon wieder aufgeweicht wurde, aber denk mal daran, wie du dich in die Nesseln gesetzt hast, wo du gesagt hast, jeder schreit hier rum. Das ist auch so etwas. Ich werde berührt, ich werde gefault, ich schreie und tobe und dann, was soll der Schiri machen? Der Schiedsrichter wird unter Druck gesetzt durch Verhaltensweisen von Spielern und ich erwarte von den Spielern und ich erwarte von den Trainern, dass sie fairer werden, dass sie
korrekter sind. Das ist ja das Nächste. Ich meine, wir reden jetzt nur darüber, dass der VAR einen Fehler gemacht hat.
Ja, genau.
Wir reden nicht darüber, dass hier eine Schweinerei passiert ist.
Genau so ist das. Genau so ist das. Und wenn sich das nicht ändert, dann werden wir immer diese Diskussionen haben. Natürlich können wir es versuchen zu optimieren mit den Schiedsrichtern, mit dem VAR. Aber es am Ende des Tages immer nur auf die Schiris einzuprügeln, anstatt auf diejenigen, die es bei so etwas natürlich klar verbocken. Aber ich sag mal, abseits oder nicht abseits, Hand oder nicht Hand, das kannst du jetzt nicht den Spielern anhängen. Da versuchen einige ja schon, die Hände hinter den Rücken zusammenzubinden. Am besten machen wir demnächst noch mit Kabelbinder, dass wir sie alle mit Kabelbinder auflaufen lassen. Dann kann da nichts mehr passieren.
Oh Mann, ey, was eine Woche.
So lange wollten wir eigentlich gar nicht darüber reden. Was haben wir denn noch?
Ach so, ich habe ja noch eine ganz andere Sache. Die passt hier überhaupt nicht rein eigentlich. Ach nee, komm, das lassen wir. Thema Zivilcourage.
Ja,
sag mal. Darf ich dir noch eine persönliche Frage stellen, die mich wirklich beschäftigt hat? Vielleicht interessiert das den einen oder anderen draußen auch. So Dinge, die man erlebt, wo man sich fragt, was hätte ich jetzt eigentlich machen müssen? Also folgende Situation, ich bin ja nun ziemlich viel noch unterwegs, mehr als andere das jetzt sein dürfen, da habe ich ja schon auch Glück. Bin also auch oft auf Flughäfen, da muss man ab und zu auch mal pinkeln gehen. Und ich habe mindestens innerhalb kürzester Zeit 4 Leute gesehen, die einfach ohne Händewaschen vom Klo wieder runter sind. Und ich gedacht habe, ey, du Schwein, was soll das? Und im Hinterkopf so, muss ich jetzt eigentlich mal sagen, sag mal, merkst du irgendwie noch die Einschläge, was gerade los ist? Und dann hat Flo mich vorhin draufgebracht. Und das ist vielleicht doch auch eine interessante Wendung in diesem Gedanken. Vielleicht haben sie so viel Angst vor irgendwelchen Ansteckungen, dass sie nicht mal mehr einen Wasserhahn anfassen wollen oder irgendwie den Seifenspender oder so und benutzen, und das wäre ja das Gute im Menschen, nur so ein Desinfektionsspender draußen. Aber ich glaube nicht so ganz dran.
Ich habe da wenig Hoffnung, dass deine Theorie etwas mit der Realität zu tun hat.
Das ist die von Flo.
Ja, nein, also Zivilcourage ist ein großes Wort, aber es ist unheimlich wichtig, dass man eben auch mal auf Dinge hinweist, ohne gleich auszurasten. Ne? Also ich habe diese Beispiele ja öfters schon mal gebracht, auch mal freundlich und nett zu sein zu der Bedienung oder zu der Kassiererin im Supermarkt. Da habe ich mal so einen Fall gehabt in Hamburg, wo da vor mir, die sitzen da den ganzen Tag rum, manche in kleineren Läden, die wechseln sich auch schon mal ab, damit die nicht immer das Gleiche machen. So, und dann sollst du immer nur schnell machen, schnell machen, schnell machen, anstatt auch mal Hallo, guten Tag, wie geht's Ihnen? Ich wünsche Ihnen, und viele von diesen Verkäufern oder Verkäuferinnen, die sagen dann auch Hallo, ohne dass einer reagiert. Die sagen auch, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, ohne dass Leute reagieren. Und ich kenne das aus anderen Ländern ein bisschen anders. Das ist jetzt so ein anderes Beispiel, wo in Griechenland, Spanien, da stehen die Leute in der Schlange und
okay, lachen. Okay, jetzt musst du erst kurz auf meine Antwort, auf meine Frage
antworten. Ja, Moment, ich will nur was sagen. Ich komme ja jetzt dazu. Okay. Und für die ist das auch Lebenszeit. Also an der Kasse zu stehen, da kann man sich auch unterhalten. Was mache ich denn so? Also das heißt, und die Kassiererin auch als menschliches Wesen anzuerkennen. So, und dann habe ich zu jemandem gesagt, der sich komplett ignorant verhalten hat, nachdem die Kassiererin ihm einen schönen Tag gewünscht hat, habe ich gesagt, und Sie müssen jetzt sagen, und ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag.
Ja, das ist gut.
Dann hat er gesagt, muss ich das? Ich sage, nee, musst du nicht. Du kannst jetzt nach Hause gehen und das ist alles nur, die sind alle nur für dich da auf der Welt. Also es gibt solche ignoranten Menschen und ich finde, das ist ein Thema, was ich schon seit Jahrzehnten sehe, dass nicht sich jeder die Hände wäscht, egal ob Frauen oder Männer. Bei Frauen kann ich es nicht beurteilen, weil ich so nicht so häufig...
ja, ich verstehe es einfach nicht.
So, das heißt, warum kann man dann nicht einfach sagen, jetzt kommst du mit deiner Zivilcourage, es wäre irgendwie sinnvoll, sich die Hände zu waschen. Für alle, für sich selber, auch für alle anderen Beteiligten. Denn ich meine, was weiß ich, was der als nächstes anfasst. Das schönste Beispiel ist immer in der Kneipe früher.
Die Nüsschen.
Erinnert,
die Nüsschen.
Die Erdnüsse. Ne, wo dann gab es ja mal einen Film, wo Ben Stiller fast einen Nervenzusammenbruch kriegt, weil alle von der Toilette runterkommen und dann in das Ding reinpacken. Mittlerweile gibt's ja auch Löffel dafür. Also das ist völlig normal.
Also weißt du, bei mir ist das dann so, ich mache mir so viele Gedanken, denk dann, vielleicht ist es so, die haben so viel Hass mittlerweile auf diese ganzen Dinge, die es gibt irgendwie und dann müssen sie das irgendwie ausleben, dass sie irgendwie die Rache des kleinen Mannes und dann
denke ich... Nein, Micha, das war vorher auch schon so und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wo wir schon öfters waren, Alltagsrassismus zum Beispiel. Wir haben ja auch mal gesagt, was ist mit, wo der Linienrichter... Der vierte Offizielle bei irgendeinem Champions League-Spiel gesagt hat, der farbige Spieler muss ausgewechselt werden. Ne? So, und dann habe ich gesagt, die Wut von dem Webo, glaube ich, war es damals,
ja.
Ist, da geht es nicht nur um den Vorfall an sich, sondern es geht um diesen Alltagsrassismus, mit dem du permanent, von dem du als farbiger Mensch wahrscheinlich überall betroffen bist, ob du im Supermarkt bist, ob du dir eine Wohnung suchst, ob du einen Arbeitsplatz findest, ob du irgendwelche Sprüche kassierst, keine Ahnung. So, und das ist doch auch eine Frage, ob wir uns diesem Alltagsrassismus in Form von Zivilcourage auch entgegenstellen, wenn man es hört.
Ich finde, das ist unstrittig. Ich habe halt eher das Gefühl, dass das vielleicht eine Nummer zu klein ist, aber beim nächsten Mal sage ich einfach was.
Es ist nicht zu klein, damit fängt es an. Wenn du dich
hättest noch nicht du mal, also was gesagt?
Ich habe das schon oft gesagt.
Ja?
Ja klar, also wenn du dich nicht traust, beim Händewaschen was zu sagen, was willst du denn dann sagen, wenn da irgend so ein Schrank vor dir steht und beleidigt einen farbigen Menschen?
Na, das finde ich ist was völlig anderes. Also da würde bei mir die Aggregate hochfahren, glaube ich.
Ja gut, okay.
Du musst los, ne?
Micha, wir müssen gleich nochmal ansetzen.
Warum?
Ja, weil wir haben noch ein paar Themen, wenn wir es wollen.
Nee.
Weil ich habe jetzt in drei Minuten, da warten alle auf, ich muss in den Call rein.
Ja, das macht doch nichts, dann verabschieden wir uns jetzt. Das ist eine satte Stunde, das muss den Leuten mal reichen von uns. Wir sind nächste Woche wieder da.
Ich hätte jetzt so gerne noch über, du wolltest über die Aufstellung von Borussia Mönchengladbach mal Marco Rose sprechen. Ich würde gerne noch über einige Torwart-Aktionen sprechen.
Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten der Verbreitung. Wir wollen ja vielleicht auch bei Insta mal irgendwas machen die Woche. Wir finden schon den Weg zu den Leuten. Für jetzt, denke ich, reicht das. Und mit dieser kleinen Anekdote können wir uns einfach verabschieden und sagen, Leute, wenn einer beim Pinkeln sich nicht die Hände wäscht, sag dem ruhig mal Bescheid, dass das blöd ist.
Absolut. Ja. Wunderbar. Also Leute, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich muss jetzt damit leben, dass ich bestimmte Dinge nicht loswerden konnte, aber ich muss jetzt in einen...
Wir finden ein Forum für dich in dieser Woche.
Irgendwas wunderbar. Irgendwas
noch loswerden. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, tschüss.
Ciao.